ARD. Das letzte Mal, Fritz, haben wir beide hier im Podcast über verschiedene Transportmöglichkeiten in den Low Earth Orbit, also in der niedrige Erdumlaufbahn, gesprochen. Und diesmal reden wir über das wohl Interessanteste, was wir im Low Earth Orbit so machen. Und das sind
Raumstationen.
Raumstationen, yay!
Ja, glaube ich, kann man relativ unkontrovers so sagen. Klar, es gibt auch wirklich interessante Satelliten, also irgendwelche Spionagesatelliten oder Forschungsstationen. Und über Starlink könnte man auch eine ganze Menge reden. Aber die sind allein schon deswegen langweiliger, weil keine Menschen drin sind. Und das ist das, glaube ich, was Raumstationen auszeichnet, dass da Leute drin sind, dass da Menschen drin sind. Und das bringt ja A, unglaublich viele interessante Fragen mit sich, wie überleben die da oben? B, sehr viele lustige Anekdoten, weil halt diese Menschen da oben auch Menschen sind und menschliche Dinge tun. Und C, natürlich auch eine große Frage, ob wir daraus was lernen für die Zukunft der Besiedelung unseres Sonnensystems und vielleicht Raumstationen der Zukunft. Das sind alles Themen, über die wir heute reden werden.
Wir sprechen also heute über die kleinen und auch großen Herausforderungen des Alltags im All. Da geht es um Duschen, um Gesundheitsfragen und natürlich auch über die Zukunft von Raumstationen. Auch wenn diese vielleicht eines Tages nicht mehr nur um die Erde kreisen, sondern vielleicht auch woanders im Sonnensystem oder ganz woanders. Ich bin Anne-Dorette Ziems.
Und ich bin Fritz Espenlaub und das hier ist Ready for Liftoff.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und Fritz Espenlaub.
Also, dann fangen wir mal ganz basic an und verschaffen uns mal einen Überblick. Es gibt aktuell zwei Raumstationen im All. Ja, das eine, das weiß wahrscheinlich jeder, das ist die ISS, die Internationale Raumstation. Die gibt's seit 1998, also da haben wir angefangen, die so zusammenzuschrauben quasi in der Umlaufbahn. Seit 2000 ist auch kontinuierlich jemand an Bord. Also man kann sagen, wenn man so rechnet, seit jemand wirklich in der Raumstation drin ist und um uns rum schwirrt, sind es jetzt genau 25 Jahre. Deswegen übrigens gibt es gerade auch eine ganz coole Doku, die wir euch verlinken werden in den Shownotes. Und in diesen 25 Jahren kontinuierlichen Betrieb, da hat die ISS auch eine ordentliche Distanz zurückgelegt, kann man sagen, eben indem sie ja konstant um die Erde sich rumbewegt. Also so zurückgelegte Distanz ist so ungefähr 12-mal die Strecke zum Mars und zurück, was die ISS da geflogen ist bisher.
Die ISS, die fliegt nämlich auf so ungefähr 400 Kilometern über der Erdoberfläche und dabei umrundet sie die Erde alle 90 Minuten einmal.
Was ich immer geil finde, dass man die ja auch tatsächlich sehen kann. Also das ist sehr, nicht abstrakt, sondern sehr konkret auch, dass es die ISS da über unseren Köpfen gibt. Und es gibt ja noch eine zweite Raumstation im All, nämlich die chinesische Raumstation Tiangong. Genau genommen ist das schon die dritte Tiangong-Raumstation der Chinesen, die da oben jetzt im All ist, weil davor zwei auch außer Dienst gestellt wurden, abgestürzt sind. Aber die gibt's auch noch. Nicht ganz so legendär wie die ISS, kann man vielleicht dazu sagen.
Auch deutlich kleiner zum Beispiel. Ist ja auch klar, das ist ja auch eine nationale Raumstation, wenn man so will, und nicht so ein großes Projekt wie die ISS.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, also es passiert schon ein bisschen was da oben in unserem Orbit. Aber man muss auch dazu sagen, es sah auch schon mal, also wie sagt man, die Bevölkerungszahl unserer Raumstationen im Orbit und unserer Menschen im Orbit war schon mal höher.
Es gab in der Vergangenheit ja tatsächlich schon einige Raumstationen. Also nach dem Apollo-Programm hatten sich die NASA ja ziemlich schnell so darauf festgelegt, dass sie jetzt den Low Earth Orbit, also die niedrige Erdumlaufbahn, als Fokusprojekt irgendwie machen wollen. Haben mit dem Space Shuttle-Programm angefangen und haben in dem Zuge dann aber auch verschiedene Raumstationen entwickelt. Es gab zum Beispiel für das Space Shuttle das Space Lab. Das war quasi so eine Einbauraumstation, die man in das Space Shuttle irgendwie reinpacken konnte. Und dann hatte man seine Raumstation mit dabei. Zählt vielleicht nur so halb als richtige Raumstation. Es gab das Skylab 1973 bis 78 von der NASA und auch auf russischer Seite, also auf sowjetischer Seite muss man da ja jetzt sagen, gab es auch schon zwei Vorgängerraumstationen von der ISS. Das war einmal die Mir und die Saljut.
Aber dann lass uns doch mal, Anne, auf die ISS gucken und die mal so beispielhaft nehmen für so, sag ich mal, Raumstationen in der heutigen Zeit und vielleicht auch so ein bisschen, was wir lernen könnten für zukünftige Raumstationen. Und wir stellen uns das einfach mal vor, du bist Astronautin auf der ISS.
Stell ich mir gerne vor.
Ja, ich weiß, also ich glaube, sehr viele Leute, die wahrscheinlich uns auch hören, kennen diese Vorstellung. Also ich stelle es mir auch wirklich toll vor. Du hast jetzt die Ehre, Astronautin Anne. Und wir gehen einfach mal so, würde ich sagen, durch einen typischen Tag auf der ISS. Ja? Also sagen wir mal, es ist in der Früh, du öffnest die Augen, du wachst auf. Wo und wie hast du geschlafen?
Das ist direkt was ich mir so richtig schwer vorstellen kann, denn du schläfst ja nicht in einem Bett auf der ISS, da ist es ja schwerelos. Also ich habe ja keine Schwerkraft, mit der ich mich irgendwie hinlegen kann. Aber ich hatte das Glück, dass ich dieses Jahr auf dem Wacken Open Air, übrigens zufällig, die hatten da so ein Weltraumthema und deswegen war Alexander Gerst da, der ESA-Astronaut. Da konnte ich mit ihm sprechen und ich habe ihn genau zu dieser Schlafsituation gefragt.
Wie man die erste Nacht verbringt, wie man in dieser Schlafkabine da, die man hat, so eine kleine Zelle, so groß wie eine Telefonzelle, wer noch weiß, was eine Telefonzelle ist. Da schwebt man drin in seinem Schlafsack, ist dunkel, man hat seinen eigenen Bereich, aber dann, man wacht auf und ich bin so ein Seitenschläfer, ich drehe mich gerne von der einen Seite auf die andere, habe mich erwischt dabei, wie ich beim Schweben in der Schwerelosigkeit mich auf die Seite drehen wollte, geht natürlich nicht.
Ich bin übrigens auch Seitenschläferin, deswegen kann ich mir das auch richtig gut vorstellen.
Ich habe jetzt mich inkorrekt ausgedrückt, streng genommen, weil ich habe gesagt, in der Früh wachst du auf, Anne.
Und stimmt.
Streng genommen gibt es ja nicht in der Früh auf der ISS.
Stimmt, wir haben ja gerade schon gesagt, alle 90 Minuten geht es einmal um die Erde. Das heißt, es gibt ja gar nicht so den Tag-Nacht-Rhythmus von 24 Stunden, den wir hier irgendwie haben. Die ISS, die lebt und arbeitet übrigens unter UTC, also unter Universal Time. Das ist jetzt für uns erstmal egal, aber das ist halt die Zeit, auf die sich da geeinigt haben, damit die da alle ungefähr zur gleichen Zeit irgendwie am Start sind und so weiter. So ein Tagesablauf ist ganz schön streng durchgetaktet da oben. Also man hat quasi für jeden Tag so einen Plan mit Uhrzeiten, wann man irgendwie welche Schraube wo austauschen soll. Und das wird dann auch live angepasst. Also wenn die halt merken, okay, für die Aufgabe braucht Astronautin Anne jetzt irgendwie gerade länger, Mist, da muss was anderes gestrichen werden und dann muss das irgendwie angepasst werden. Aber ja.
Ich muss ja sagen, ich hätte sowas enorm gern für mein Leben, dass einfach so mein Tagesablauf ist perfekt durchgetaktet, ist genau festgelegt, wann ich mit meiner Arbeit anfange und dass ich auch nicht trödeln kann. Ich meine, ich bin ja im Homeoffice, manchmal muss man da so ein bisschen sich selber am Riemen reißen.
Wünsche ich mir manchmal auch im Homeoffice, ehrlich gesagt.
Ich dann da so ein Control Center zu haben, das mich dann anruft, so, du bist jetzt schon 5 Minuten auf Twitter gewesen, Fritz, jetzt fang mal hier,
Schluss.
Du musst den Zeitplan
Schluss.
Halten. Naja, gut. Okay, also in diesem Zeitplan, Astronautin Anne ist aufgewacht. Was passiert als nächstes? Duschst du?
Ist so eine Sache mit dem Duschen. Also es gab mal Duschen im All, die Betonung liegt auf gab, und zwar auf der ersten amerikanischen Raumstation Skylab. Da hatten die eine Dusche eingebaut, wahrscheinlich, weil die sich gedacht haben, ja okay, jetzt sind die Astronauten, übrigens wohlgemerkt männlich, denn zu der Zeit hatte die NASA keine Astronautinnen, für längere Zeit im All. Die sollen dann nicht nur arbeiten, sondern auch irgendwie leben und vielleicht auch so ein kleines bisschen Komfort haben. Die hatten eine Dusche, das sah so aus, dass man sich wie in so eine Duschwanne so reingehakt hat, da waren so Schlaufen für die Füße, weil schwerelos, man muss aufpassen, dass man nicht wegschwebt. Und dann hat man wie so ein zylinderartigen Duschvorhang von unten nach oben gezogen, konnte sich mit Seife einschmieren und hatte dann so eine Wasserflasche im Endeffekt oben als Duschkopf. Die stand unter Druck und dann konnte man über so einen Knopf da Wasser rauslassen. Das klingt irgendwie witzig, aber ich glaube, das war gar nicht so klasse.
Klingt auch ein bisschen lame, ehrlich gesagt.
Also, hä?
Naja, also ich meine, es klingt sehr kompliziert. Und
es ist
sehr
kompliziert.
Nicht so, wie ich mir ein gemütliches Duschen vorstelle.
Echt, es war also auch aus Erzählungen, die man dazu lesen kann, es ist kein gemütliches Duschen gewesen. Das Problem ist ja auch, das Wasser läuft ja nicht so schön an dir runter, wie man es von zu Hause kennt, sondern es geht überall hin, vielleicht auch mal in die Nase oder so. Und unter anderem, das ist der Grund, dass man das heute nicht mehr so macht. Also auf der ISS gibt es keine Dusche. Da kriegt jeder so einen Waschlappen zugeteilt und ein bisschen Wasser und dann wäscht man sich mit einem Waschlappen und trocknet das dann mit dem Handtuch wieder ab. Also für diese 6 Monate, die man ja im Durchschnitt irgendwie da ist, geht das vielleicht gerade noch so, auch wenn es vielleicht auch im ersten Moment erstmal komisch wirkt.
Ja, gut, dann haben wir geduscht bzw. uns abgewaschen und als nächstes kommt das Frühstück. Was isst Astronautin Anne zum Frühstück?
Ich glaube, das Frühstück ist was gar nicht so komisch ist, wie man vielleicht erst denkt. Also es gibt relativ normale Essenssachen, na klar.
Ich glaube, man hat immer noch so dieses Bild im Kopf, dass man aus der Tube isst. Ne? Dass
ja.
alle so wie so große metallene Zahnpastatuben haben und sich dann irgend so eine Paste in den Mund
War auch
schieben.
Am Anfang so, also zu den Anfängen der Raumfahrt mit Juri Gagarin und Co. Da gibt es auch noch so Ausstellungsstücke, wo man wirklich diese zahnpastaartigen Tuben hat, wo die da irgendwie so Leberpastete rauslutschen oder so. Das ist vorbei zum Glück. Also vor allem auf der ISS ist das vorbei. Trotzdem muss das natürlich so haltbares Zeug sein. Also es ist eher so Konserven essen. Die haben keinen Kühlschrank oder sowas da. Aber was es manchmal gibt, ist sowas wie gefriergetrocknete Früchte und so dehydrierte Sachen, also Rührei zum Beispiel dehydriert, und dann kannst du das mit heißem Wasser wieder in ein reguläres Rührei verwandeln. Sowas kann man da schon essen.
Mittlerweile fast so wie bei uns auf der Erde.
Bisschen schon, ne? Ja. Nee, aber das ist eigentlich ganz cool und das liegt auch ein bisschen daran, dass die ISS ja nah an der Erde ist. Also man hat ja regelmäßig Nachschub irgendwie von der Erde, kann dann, wenn wirklich gerade eine ganz neue Fracht kommt, vielleicht auch mal so einen Apfel oder so haben. Den muss man dann natürlich schnell essen, damit er nicht schlecht wird. Es gibt eine Sache, die ich als offizielle Backwarenliebhaberin vielleicht vermissen würde und das ist Brot. Brot gibt es nicht auf der ISS und das ist so ein bisschen einer von meinen Lieblings-Funfacts aus der Raumfahrt. Weißt du, warum es kein Brot gibt?
Erzähl mir.
Brot krümelt. Brot krümelt und die Krümel sind dann überall. Wir hatten das gerade schon bei der Dusche. Wasser ist überall. Wenn Krümel überall sind, ist es fast noch schlimmer für die Atemwege, aber ja auch für das ganze Equipment. Und es gibt eine lustige Geschichte, wie quasi so ein Ersatz für Brot gefunden wurde. Und zwar wird jetzt voll oft so Tortilla-Wrap gegessen statt Brot, weil das eben nicht krümelt, aber auch so backwarenartig ist. Und das ist zufällig passiert. Das hatte sich der mexikanische Astronaut Rodolfo Nerivela 1985 mal gewünscht. Da ist er auf einer Space Shuttle-Mission geflogen. Und dann hat die NASA sich gedacht, praktischer Snack.
Tun wir ihm mal den Gefallen.
Ja.
Dann soll er halt seine Tortillas sich da oben machen können.
Ja, und vor allem haben die sich hinterher gedacht, praktischer Snack, das machen wir jetzt immer so, weil es ist wie Brot, aber es krümelt nicht.
Gut, okay. Du hast gefrühstückt, du bist gestärkt, das Tagwerk beginnt, du gehst an die Arbeit. Was ist der Job von Astronautin Anne?
Man denkt ja vielleicht manchmal, dass die Astronautinnen da oben so sehr spezifische Aufgaben haben, die so zu ihrem Kompetenzfeld passen. Also das stimmt vielleicht teilweise. Aber tatsächlich werden so viele Experimente auf der ISS gemacht, dass ich quasi jetzt nicht so ein spezifisches habe, was ich 6 Monate lang betreue, sondern es läuft so, dass Forschungsgruppen, alle möglichen Forschungsgruppen, die können so Ideen und Wünsche einreichen für die ISS und dann gibt es ein Komitee, was entscheidet, was da hochgeschickt wird. Und dann muss ich das performen quasi im All. Also das fängt an bei natürlich so Physiksachen, aber auch Medizin, Biologie, Materialwissenschaften. Und eins von meinen Lieblingsbeispielen, die da mal durchgeführt wurden, ist von Matthias Maurer, das ist ein deutscher ESA-Astronaut, der war 2021, 2022 auf der ISS. Er ist Materialwissenschaftler und hat ein Experiment zu Beton durchgeführt. Denkt man sich jetzt vielleicht so, okay, warum Beton? Aber
ich finde das enorm einleuchtend, dass jemand, der Matthias Maurer heißt,
ja,
da eben mit Beton arbeitet.
Ja, stimmt, oh Gott, ja.
Okay, aber Beton im All ist schon ein bisschen crazy. Es ist nicht besonders naheliegend, weil man sich denkt, so, okay, ist das nicht irgendwie viel zu schwer da oben? Wir werden jetzt wohl kaum anfangen, eine Raumstation aus Beton zu bauen.
Eher nicht, aber bei dem Experiment geht es auch nicht um Anwendungen für die Raumstation, sondern tatsächlich um Anwendungen auf der Erde. Und zwar ging es darum, so verschiedene Mischungen von Beton anzufertigen und zu gucken, wie gut die aushärten. Und zwar ist es tatsächlich so, dass hier bei uns auf der Erde die weltweite Zementherstellung mehr CO2 emittiert als der weltweite Flugverkehr. Also es geht im Endeffekt darum, CO2 irgendwie einzusparen, indem man solche Grundlagenforschung macht. Und das wäre natürlich super cool, wenn das funktioniert. Ich würde jetzt nicht nur dieses Betonprojekt auf der ISS machen, wenn ich da arbeiten würde. Matthias Maurer war 7 Monate auf der ISS und er hat an 240 internationalen Experimenten gearbeitet. Also das sind wirklich viele kleine Sachen, die man dann macht.
Das heißt, also Astronautin Anne macht eigentlich jeden Tag fast ein anderes Experiment. Mal wird Beton gemischt, mal werden irgendwelche Messungen durchgeführt, mal werden, keine Ahnung, Pilze gezüchtet, was auch immer
es
da so den ganzen Tag gibt. Und für all diese Experimente, die da den ganzen Tag passieren auf der ISS, da braucht man natürlich jede Menge Utensilien und Forschungsmaterialien und auch sowieso für das Leben dort oben. Da muss ja alles dort sein. Also da sind ja die Menschen, die dort 24/7 leben, die brauchen ja jede Menge Stuff einfach. Und es ist tatsächlich so, dass da auch einfach man sehr, sehr viel Gedanken sich gemacht hat bei der NASA um die Organisation von diesem ganzen Stuff. Das ist nämlich nicht wenig. Das sind über 30.000 verschiedene Gegenstände, die auf der ISS sich befinden. Und die sind alle inventarisiert. Das bedeutet, die sind alle in einem großen Inventory Management System, nennt sich das, vermerkt. Und es gibt auch ein Team auf der Erde, das immer weiß, wo irgendwas ist. Ja, also Regale, Wände, auch die Decke. Es gibt ja keine Schwerkraft. Das ist alles Stauraum. Überall sind kleine Schubladen und kleine Kästen und Packsäcke.
Übrigens auch ein System, was ich für mein Homeoffice manchmal bräuchte.
Ja, weißt du, was ich vor allem bräuchte für mein Leben, wäre eben dann auch wie auf der ISS, dass wirklich jeder Gegenstand, den man hat, mit so einem kleinen Barcode auch gekennzeichnet ist. Und wenn ich was nicht finde, dann kann ich einfach anrufen auf der Erde. Da ist ein 12-köpfiges Team, das nur damit beschäftigt ist, dieses Inventarmanagement zu managen. Und das sagt mir dann immer so, ja, das ist irgendwie in der Schublade, dort und dort, irgendwie in deinem Wohnzimmer. Und dann habe ich das immer griffbereit. Also es ist ein bisschen wie zum Beispiel auch in U-Booten, die ja auch monatelang dann unter Wasser sind, da kommt es wirklich auch auf jeden Quadratzentimeter an.
Das klingt jetzt auch erstmal irre, dass da irgendwie 12 Leute sich die ganze Zeit mit befassen, aber muss ich halt auch vorstellen, diese Zeit, die die Astronautinnen auf der ISS haben, die ist ja super wertvoll. Also es ist ja quasi teuer, aber auch nervenaufreibend, anstrengend und so weiter, irgendwie im All zu arbeiten. Da wäre es halt mega blöd, wenn man dann die ganze Zeit damit verbringt, irgendwas zu suchen. Also von dem Standpunkt her, wir machen uns jetzt ein bisschen lustig oder ich mache mich drüber lustig und sage, im Homeoffice hätte ich das gerne, aber das macht in diesem Fall schon auch Sinn.
Ja, es macht nicht nur Sinn, es ist, glaube ich, sogar wirklich in gewisser Hinsicht fast schon lebensnotwendig. Also wenn du einen abgeschlossenen Raum hast, wo du wirklich 30.000 verschiedene Sachen hast, dann brauchst du natürlich bestimmte Dinge auch wirklich sofort griffbereit. Also Erste-Hilfe-Sets ist natürlich so das Logischste, was einem da zuerst einfällt. Aber also passieren den ganzen Tag irgendwelche Sachen. Und damit das alles läuft, müssen die Astronautinnen und Astronauten auf der ISS ja fast schon wie so Lagerfachkräfte sein. Also die haben dann so einen Handscanner, wo dann auch immer gescannt wird, der Barcode von jedem Gegenstand, wo der gerade ist und wo der wieder abgelegt wird. Und es hat alles eine Logik, obwohl es von außen vielleicht ein bisschen chaotisch aussieht. Also ich meine, viele Leute kennen wahrscheinlich die Videos und die Bilder aus der Raumstation, wo halt dann wirklich, das sieht ja ein bisschen aus wie dann doch auf den ersten Blick sehr chaotische und unaufgeräumte Wohnung mit irgendwie 1000 Schubladen.
Es ist vor allem auch alles so weiß und alles ist immer in diesen weißen Säcken an die Wand geklemmt.
Eben, also wenn man es nicht kennt, dann denkt man sich, wie soll man sich da zurechtfinden? Ich persönlich hatte in meinem Leben einmal die Erfahrung gemacht, dass ich habe mal einen Sommer lang auf einer Baustelle gearbeitet als Maurer. Und ich weiß noch, dass früher, wenn ich so an Baustellen vorbeigegangen bin, dachte ich mir immer so, oh mein Gott, was für ein Chaos und überall liegen irgendwie die Schrauben rum und alles. Und das hat aber auch alles ein System. Also das ist auch alles, zumindest bei der Baustelle, wo ich gearbeitet habe, war das immer alles enorm intelligent organisiert. Und es war klar, dass die Sachen, die du häufig brauchst, die sind irgendwie mehr in der Nähe von dem Ort, wo du sie brauchst und andere Sachen sind weiter weg. Genauso ist das auf der ISS auch. Also es hat eine total stringente interne Logik. Es hat dieses Inventarmanagementsystem und es hat eine Menge Leute, die sich darauf spezialisiert haben und darauf achten, dass eben die Dinge nicht verloren gehen.
Und trotzdem kann das natürlich passieren, ne? Also das beste System schützt uns Menschen eben nicht dafür, trotzdem was zu verlieren. Ein witziges Beispiel dafür war 2023 eine 8 Monate lang verschollene Tomate. Es gab nämlich ein Experiment, bei dem auf der ISS Tomaten angebaut wurden und dann wurden natürlich auch geerntet, als die reif waren. Dann hat jedes Crewmitglied so ein paar Tomaten zugeteilt bekommen und der NASA-Astronaut Frank Rubio, der hat sich seine Tomaten in so einem Zipbeutel verstaut, weil er die später noch einer Schulklasse bei einer Videokonferenz zeigen wollte. Auch sowas ist ja übrigens eine Aufgabe, die die da immer machen. Und in der Schwerelosigkeit haben wir ja jetzt schon mehrmals gesagt, alles fliegt rum. Das sieht man auch total oft auf Bildern. Die haben dann immer an ihren Hosen wie so Klettverschlüsse überall. Klettverschluss ist dein Freund, wenn du nicht willst, dass dein Zeug überall rumschwebt, damit du es ja mal schnell so an deinem Bein befestigen kannst oder so. Und das wollte er wohl auch mit der Tomate im Zipbeutel machen. Aber was auch immer passiert ist, er hat sich irgendwie umgedreht oder so und dann war diese Tomate weg. Stell dir mal vor, du hast einfach eine Tomate verloren. Und dann hat er irgendwie selber gesagt, dass er die noch so 18 bis 20 Stunden insgesamt gesucht und nie gefunden hat. Und er musste die ISS verlassen, ohne dass er diese Tomate gesehen hat.
Ich meine, gut, also auf der Erde wäre es jetzt vielleicht nicht so dramatisch, dann, also wenn du jetzt eine Tomate verloren geht, dann ist das Schlimmste, was passiert ist, dass du halt irgendwie so ein paar Monate später findest du sie in irgendeiner Ritze unter deinem Küchentisch und ist halt ein bisschen eklig und du musst sie sozusagen halt wegräumen.
Völlig pelzig. Ja.
Aber es ist an sich nicht so dramatisch. Aber auf der ISS natürlich, das ist ja genau das Ding, warum es da auch kein Brot gibt. Da weißt du halt nicht, ja, irgendwie am Ende schwebt die in irgendein Forschungsinstrument rein und macht es kaputt und bringt irgendwas durcheinander oder sowas. Da willst du ja genau deswegen immer wissen, wo die Sachen sind.
Die haben übrigens die Tomate dann später wiedergefunden. Also Frank Rubio musste gehen ohne die Tomate. Alle haben natürlich hinter seinem Rücken so gemunkelt, dass er die einfach gegessen hat oder so. Aber ein paar Monate später hat eine andere Crew dann die Tomate gefunden und die waren nicht so eklig, wie man vielleicht denkt. Also die waren nicht pelzig oder so, sondern nur vertrocknet. Was wahrscheinlich ein bisschen daran liegt, dass auf der ISS die Luft super trocken ist. Also die haben nur so 17% Luftfeuchtigkeit ungefähr. Dementsprechend sah die Tomate aus. Wir verlinken euch auf jeden Fall ein Bild zu den Tomaten in den Shownotes.
Ja, es ist ja fast schon wieder ein eigenes Experiment gewesen mit einem Erkenntnisgewinn.
Quasi.
Ein paar wenige dieser 30.000 oder sogar, ich glaube, fast 36.000 Gegenstände da oben sind auch persönliche Gegenstände, die man hochnehmen kann als Astronautin und als Astronaut. Also ungefähr 1,5 Kilo pro Person. Ja, von der Größe her ungefähr einen Schuhkarton voll an persönlichen Gegenständen, also Fotos, Eheringe, Andenken an den Opa sind wahrscheinlich so typische Sachen, die da oft mit hochgenommen werden. Also Alexander Gerst hat, glaube ich, ein paar Andenken an seine Familie und seinen Opa mit hochgenommen. Aber da sind schon auch verrücktere Sachen dabei. Also Scott Kelly hat zum Beispiel ein Gorilla-Kostüm zur ISS gebracht, um damit die anderen Astronauten auch dann zu erschrecken. Was man halt so macht, ja. Und das Lustige ist aber, ich glaube, diese Gorilla-Kostüm-Sache, die wird oft so berichtet, dass Leute sagen so, der hat das hochgeschmuggelt und so. Du kannst nichts hochschmuggeln als Astronaut. Es muss alles in diesem Inventarsystem vermerkt sein. Überall muss die NASA grünes Licht geben. Du kannst es nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Knarre hochnehmen oder sowas. Oh Gott. Oder irgendwas, was der.
Das ist das erste Beispiel, was dir jetzt eingefallen ist.
Was ist so das Dümmste, was man mitnehmen kann, was ja irgendwie schiefgehen kann und wo es keinen wirklichen Grund dafür gibt? Aber ja, genau. Was sind drei Sachen, die du mitnehmen würdest, Anne, auf die Raumstation? Oder sagen wir eine Sache. Was ist eine Sache, die du mitnehmen würdest?
Ich finde es super schwer. Was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, ist Datenträger, ne? Mit so Film, Musik, Bücher vielleicht. Also man kann ja kein richtiges Buch nehmen, dann hast du ja schon mit einem Buch die 1,5 Kilo irgendwie voll, aber wenn du irgendwie so einen USB-Stick voll mit coolem Zeug hast oder so, dann bist du da ja schon mal irgendwie ganz weit vorne.
Das wirkt jetzt so, als ob ich dir nachmachen würde, aber ich habe mir das gestern selber hier notiert bei unserer Folgenvorbereitung. Ich würde mir einen Kindle mitnehmen und mit richtig vielen Büchern drauf. Also vermutlich gucke ich sowieso die ganze Zeit nur aus dem Fenster raus und schaue mir die Erde an, aber wenn ich dann doch mal was anderes machen will, dann glaube ich, für mich wären so Bücher das Wichtigste.
Ich glaube, ich würde auch so irgendwas mitnehmen, wo man dann hinterher sagen kann, ja, das war mit Anne im All. Was dann irgendwie meine Urenkelin, sie kann das dann so richtig teuer irgendwo versteigern oder so. Würde ich vielleicht auch noch machen.
Eine Tomate.
Irgendwie so ein cooler Gegenstand.
Wir haben bisher so über den Alltag auf der ISS geredet, als ob es eigentlich was ziemlich Lustiges wäre und man viel Spaß hat. Und ich glaube, man hat auch viel Spaß. Ich glaube, es ist auch echt einer der objektiv coolsten Jobs, die man so haben kann. Aber es ist natürlich trotzdem eine Extremsituation da oben und es ist kein ungefährlicher Job, kann man sagen. Also du bist eigentlich als Mensch dann an einem Ort, der wirklich nicht für Leben gemacht ist. Also es gibt schon einen Grund, warum unser ganzes Leben hier unten auf der Erde ist, unter der schützenden Atmosphäre. Und dementsprechend als Astronautin und als Astronaut hast du da oben mit ja wirklich widrigen Umständen zu kämpfen. Also allein durch die Schwerelosigkeit, das weiß ja jeder, dass man da zum Beispiel stundenlang, also ich glaube 2 Stunden pro Tag Sport machen muss, um dem Knochenschwund und dem Muskelschwund entgegenzuwirken.
Ja, das ist krass. Also wie der Körper einfach sofort abbaut, wenn man nicht mehr in der Schwerkraft ist.
Was, glaube ich, viele wissen, ist halt so dieses, okay, man muss erstmal seine Muskulatur auftrainieren. Man kennt ja auch diese Videos von den Astronauten, die zurückkommen aus dem All und dann irgendwie erstmal im Rollstuhl sitzen und erstmal quasi irgendwie, ja, Schwierigkeiten haben nach dieser Landung, sich wieder normal sofort zu bewegen. Eine Sache, die ich persönlich erst relativ spät erfahren habe, ist, dass es auch total auf deine Sehfähigkeit geht da oben. Also es gibt da ein eigenes Syndrom dafür, es ist auch nicht super gut erforscht. Das SANS, Spaceflight Associated Neuroocular Syndrome, das bedeutet einfach, dass sich im Laufe der Zeit, wenn man da oben ist, nach einem längeren Aufenthalt wirklich die Augenform verändert. Also der Augapfel wird geringfügig abgeflacht, der Sehnerv schwillt an. Das hat natürlich naheliegenderweise was mit der geringeren Schwerkraft zu tun. Es ist aber noch nicht genau klar, woher das jetzt genau kommt. Also eine Hypothese ist, dass sich da Flüssigkeiten verstärkt mehr im Kopf ansammeln durch die Schwerkraft, weil die halt nicht sozusagen nach unten gezogen werden, so wie halt irgendwie auf der Erde.
Ich finde das mit den Flüssigkeiten, das sieht man auch immer ganz gut in so Vergleichsfotos. Also je länger die auf der ISS sind, desto größer wird quasi der Kopf im Vergleich.
Ja, dass das halt Auswirkungen hat, dass der Körper das nicht gewohnt ist, ist schon so ein bisschen naheliegend. Also dieser Druck auf die Nervenfasern ist dann wohl das, was so ein bisschen die Sehfähigkeit dann auch beeinträchtigt nach einer Weile.
Und dann haben wir ja noch dieses ganz große Thema Strahlung, wo man auch immer wieder quasi überlegt, okay, wie lösen wir das für noch längere Raumreisen? Also auf der ISS sind die meisten Crewmitglieder so ungefähr 6 Monate. und bekommen da natürlich, weil sie weiter weg von der Erdoberfläche sind und deswegen auch weiter weg von unserer schützenden Atmosphäre und im schwächeren Magnetfeld, bekommen die eine deutlich höhere Strahlungsdosis ab als hier auf der Erde. Und zwar ungefähr so, als würde man so ein Röntgenbild der Lunge pro Tag machen. Also es ist
chillig.
Ja. Geht so, ne? Aber das Ding ist halt mit der Strahlung, man kann halt so nie sagen, also ja, ab einem gewissen Schwellwert ist auf jeden Fall sofort schlimm quasi, aber man kann jetzt nicht bei jedem Röntgenbild sagen, okay, und jetzt noch 5 und dann hast du Krebs oder so, so funktioniert das ja auch nicht. Aber die Weltraumorganisationen, die großen, die haben auch extra so Limits, wie viel Strahlungsdosis eine Astronautin über ihre gesamte berufliche Karriere haben darf, also zusätzlich zu der, die man eh auf der Erde abbekommt. Ich meine, müssen wir uns auch immer in Erinnerung rufen, wir sind ja ständig Strahlung ausgesetzt, also natürlicher Strahlung auch hier auf der Erde, und das sind so ungefähr 2 Millisievert pro Jahr. Das ist die Einheit dafür, und dieser Grenzwert über diese Berufskarriere, der liegt bei 1000 Millisievert. Also man kann 1000 Millisievert quasi on top irgendwie bekommen, und das haben die so ausgerechnet, dass man dann so ein ungefähr 5% erhöhtes Krebsrisiko am Ende hat. Bisher ist noch niemand gekickt worden deswegen, also bisher wurde dieser Wert noch nicht überschritten. Aber wer weiß, wie es wird mit halt noch längeren Raumreisen und mit längeren Raumreisen vielleicht auch mal weiter weg als nur in den niedrigen Erdorbit.
Also Strahlung ist eine Sache, die ja gefährlich ist und die oben im All hinzukommt. Es gibt eine andere Sache, die da oben fehlt und dadurch ein bisschen gesundheitlich herausfordernd wird für die Astronautinnen und Astronauten. Und das ist die ganzen Mikroben, die wir so hier auf der Erde haben. Also die Raumstation, die ISS und Tiangong natürlich auch, die sind ja fast schon zu steril, muss man sagen. Enorm steril, wie so ein Clean Room hier auf der Erde. Also da gibt es nicht irgendwelche Pollen von Bäumen im Sommer und irgendwelche anderen Mikroorganismen, die hier auf der Erde die ganze Zeit so rumschwirren. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf das Immunsystem der Leute, die da oben dann über einen längeren Zeitraum sind. Weil auf der Erde bist du natürlich die ganze Zeit so kleinen Einflüssen von deiner Umwelt ausgesetzt. Dein Immunsystem ist dadurch dann auch immer so ein bisschen herausgefordert und passt sich dem auch an. Wenn du aber eine Weile lang dann eben in der ISS steckst und in dieser komplett sterilen Umgebung dich befindest, kann es natürlich dazu führen, dass du dann, vor allem wenn du zurück auf die Erde kommst, Probleme hast, aber selber sogar auf Dauer auf der ISS selber dann eben auch eine geschwächte Immunabwehr hast, also vielleicht dann irgendwie Hautprobleme oder Entzündungen sind da jetzt irgendwie keine Seltenheit. Und tatsächlich gibt es Pläne, das anzugehen in Zukunft. Also in Zukunft wollen Forschende bewusst mehr gute, in Anführungszeichen, Mikroben dann auch in die Raumstation einbringen. Also da so ein bisschen gucken, dass man da so ein kleines, natürlicheres Umfeld hat für unser Immunsystem, das einigermaßen näher dran ist an dem, wie es auf der Erde ist.
Auch so crazy, dass man an alles denken muss, oder? Also du denkst dir erst, ja, chillig, keine Krankheitserreger auf der ISS, ist ja schon mal gut für die Arbeit da und so. Aber dann sind es schon wieder zu wenige Erreger, um dann das Immunsystem irgendwie intakt zu halten. Also ich finde super bezeichnend, bisher die komplette Folge reden wir relativ wenig über die Forschung, die da oben gemacht wird, und relativ viel um die anderen Umstände, weil es einfach so eine extreme Umgebung ist und diese ganzen kleinen Alltagssachen im All so schwer sind. Das finde ich jedes Mal wieder faszinierend.
Es gibt ja noch ganz, ganz viel. Also das ist vielleicht auch, muss man dazu sagen, so der wichtigste Sinn und Zweck eigentlich der ISS und unserer aktuellen und bisherigen Raumstationen, also auch Tiangong, ist vielleicht einerseits, ja klar, okay, ein bisschen Beton mischen hier und dort, diese Experimente machen, aber grundsätzlich überhaupt Menschen im All zu haben über einen längeren Zeitraum, ist ja in sich selbst schon ein Experiment. Und man lernt furchtbar viel darüber für mögliche zukünftige Raumstationen. Also auch zum Beispiel, was das Thema Schlaf angeht, was das Thema Psychohygiene angeht. Also wie organisiert man Zusammenleben von Leuten auf engstem Raum über so eine lange Zeit, ohne dass Konflikte entstehen? Wie geht man mit Konflikten um? Also auch da gibt es viele Lektionen, die die NASA und die andere Weltraumbehörden inzwischen gelernt haben. Also auf der ISS ist ja gar nicht nur die NASA, sondern zum Beispiel auch Roskosmos, die russische Raumfahrtbehörde. Auch da gab es natürlich entsprechend eine komische Situation zwischen den russischen und den restlichen Astronauten durch den Angriff auf die Ukraine und entsprechend Spannungen, die man dann irgendwie auch ausarbeiten musste, die aber auch vielleicht, so sind ja die Berichte, dann da oben gar nicht so sehr eine Rolle gespielt haben, weil das halt alles totale Profis sind und gut miteinander zusammenarbeiten. Aber das sind alles Dinge, aus denen wir natürlich jetzt als Menschheit, sage ich mal, in einem großen Experiment lernen für die Zukunft der bemannten, längeren Aufenthalte im All.
Ja, apropos Zukunft, ich bin auf jeden Fall super gespannt, was sich in Zukunft alles ändert, wenn neue Raumstationen dazukommen, denn die ISS ist ja quasi ein Auslaufmodell, also die ist fast 30 Jahre alt und soll nur noch bis 2030 ungefähr existieren und dann ersetzt werden durch verschiedene kommerzielle Raumstationen. Und was ich jetzt vor allem so gehört habe in verschiedenen Interviews und verschiedenen Gesprächen mit Leuten von der ESA und so weiter, ist, dass sich alle auf neue Hardware freuen. Also das ist so das, glaube ich, wo sich so am meisten gedacht wird, oh, könnte man mal austauschen. Wir haben es ja gerade gesagt, die ISS, die ist seit 1998 im Aufbau gewesen. Dementsprechend ist die Technik halt auch von da und das ist natürlich jetzt mega die Chance, da einfach mal so ein riesiges Update irgendwie zu machen. Ansonsten wissen wir noch nicht so mega viel über neue Raumstationen, also es sind einige in Planung. Die hatten wir auch in unserer Folge über den Low Earth Orbit mal erwähnt. Da gibt es Starlab von Airbus und Voyager Space, das ist die einzige kommerzielle Raumstation, die geplant ist mit europäischer Beteiligung. Und da frage ich mich zum Beispiel, was für eine Rolle Weltraumtourismus spielen wird und ob es vielleicht ein Comeback der Dusche geben wird. Denn bei Starlab ist es tatsächlich so, dass die eine Kooperation haben mit den Hilton Hotels oder mit der Hilton Hotel Gruppe. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die halt mehr auf Weltraumtourismus gehen, was sie erstmal nicht wollen, also die sagen erstmal, na klar, die Institute sind die Zielgruppe und Forschung ist erstmal die Zielgruppe, aber vielleicht wird es irgendwann mal wieder etwas mehr Alltagskomfort geben.
Es ist schwer mir vorzustellen, dass das nicht kommen wird, wenn wir wirklich sehr, sehr viele Raumstationen in der Zukunft haben. Eine andere, die geplant ist, ist ja Orbital Reef von Blue Origin, die Firma von Jeff Bezos und Sierra Space. Auch die als Firma ist ja durchaus schon in diesem Weltraumtourismusbereich so ein bisschen drin. Also neulich die Mission da mit Katy Perry und den anderen Astronautinnen zum Beispiel. Das geht ja alles schon in die Richtung Weltraumtourismus. Und da ist es irgendwie naheliegend, wenn man da dann private Raumstationen plant, dass man auch versucht, die auf diese Art und Weise irgendwie zu monetarisieren, weil das ist ja das Ding, diese privaten Raumstationen, bei denen muss das Geld ja irgendwo herkommen. Und klar, man kann da bestimmt auch viel über Forschungsprojekte und solche Sachen machen und die irgendwie vermieten, aber naja, wenn man schon auch sowieso Leute hochfliegt und dann ab und zu den ein oder anderen Touri irgendwie, der einmal so diesen Overview-Effekt über die Erde haben möchte. Also ich würde das machen, wenn ich Jeff Bezos wäre wahrscheinlich.
Es kommt halt auch so ein bisschen drauf an, wie günstig du das gestalten kannst. Also wer ist dann wirklich die Zielgruppe? Sind das Milliardäre oder ist das nachher so, ja okay, lass nach Malle oder lass ins All? Keine Ahnung. Dann.
Ich denke, das hängt davon ab, von welchem Zeitraum wir reden.
Auf jeden Fall.
Wird sicherlich am Anfang wird das natürlich erstmal so die Superreichen sein, aber wenn jetzt die Geschichte der Menschheit irgendein Indikator ist, dann war es ja oft so, dass es neue Entwicklungen gab, die dann erstmal rein staatlich oder speziell waren, dann irgendwann so ein bisschen kommerzialisiert worden sind. Und am Anfang waren es Superreiche und irgendwann war es dann aber auch alle halt. Und vielleicht in 200 oder 300 Jahren, wer weiß, vielleicht fahren wir dann auch einfach zur Arbeit ständig auf Raumstationen, weil da oben irgendwelche Büros oder irgendwelche anderen normalen Arbeitsplätze sich befinden. Es ist ja sehr schwer, sich gerade vorzustellen, wie die Welt in 300 Jahren aussehen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da dann vollkommen normal sein wird, in den Orbit zu gehen.
Und was ja auch gerade noch in Planung ist, ist eine ganz andere Raumstation, nicht für den niedrigen Erdorbit, sondern eine um den Mond. Das Lunar Gateway von der NASA in Kooperation auch mit der ESA und mit der CSA und der JAXA, den kanadischen und japanischen Pendants zu NASA und ESA. Und da ist dann nochmal so eine ganz andere Herausforderung, dass die nicht durchgehend besetzt sein wird. Also die ISS seit November 2000 ist durchgehend besetzt. Crews können sich um alles kümmern, was irgendwie akut da gerade ansteht. Und das wird da nicht so sein. Also das Teil muss dann auch mal so ein paar Monate aushalten, ohne dass jemand irgendwie direkt was repariert oder sich direkt um irgendwas kümmern kann. Da bin ich dann auch nochmal gespannt, wie sich das irgendwie entwickelt. Das Lunar Gateway soll ja so eine Zwischenstation sein für den Weg zur Mondoberfläche, dass man dann erstmal halt dahin fliegt und dann von da zur Mondoberfläche.
Oder vielleicht sogar eine Zwischenstation auch ins restliche Sonnensystem oder eines Tages ins restliche Universum, wenn wir dann wirklich anfangen, interstellar mal unsere Galaxie zu erkunden, was ja aktuell noch wirklich sehr, sehr starke Zukunftsmusik ist. Aber wenn wir das irgendwann machen, wenn wir tatsächlich zum Mars fliegen, dann macht es schon vielleicht Sinn, auch möglicherweise eine Art Tankstelle in der Mitte zu haben oder sowas. Und für sowas bieten sich natürlich Raumstationen an, bietet sich auch an, dass dann da jemand da ist und einem irgendwie, keine Ahnung, einen heißen Kaffee macht, wenn man vorbeikommt oder was man halt sonst irgendwie alles gerade noch so an der Tankstelle kriegt, wenn man einen Roadtrip macht, bloß dann eben halt zwischen den einzelnen Planeten. Ich finde es super, super interessant. Und es ist natürlich auch spannend, gerade wenn die Lunar Gateway Station nicht durchgehend besetzt sein dürfte, dann muss man die natürlich auch anders bauen. Also ich glaube, bei der ISS würde das gar nicht gehen. Die würde ja vermutlich einfach zusammenfallen, wenn man ja jetzt länger nicht die so am Leben erhält, dadurch, dass man immer irgendwo einen Pflaster und ein Klebeband hinmacht.
Beim Lunar Gateway finde ich übrigens auch noch so richtig cool, dass dieser internationale Charakter irgendwie weitergetragen wird. Das wird ja bei der ISS jetzt so ein bisschen aufgelöst. Also Roskosmos ist ja auch raus, also die machen auch beim Lunar Gateway nicht mit. Aber dadurch, dass man dann die kommerziellen Raumstationen hat, ist das Ganze ja nicht mehr so ein cooles internationales Projekt wie die ISS. Aber das Lunar Gateway ist dann ja zum Glück immer noch international. Und das finde ich eigentlich schön, weil das ja auch in der Raumfahrt so gut funktioniert.
Aber ganz egal, was also in Zukunft wir alles an Raumstationen bauen werden, egal ob eben im Orbit um die Erde oder beim Mond oder ganz woanders. Also es sind ja auch denkbar Raumstationen, um den Jupiter oder um den Saturn oder sonst wo zu haben. Die ISS, glaube ich, wird immer einen besonderen Platz in unserem Herzen haben oder zumindest in meinem. Also ich habe auch so eine Lego-ISS, die ich ganz toll finde. Und es ist ja irgendwie auch cool. Es ist so, dass in gewisser Hinsicht das teuerste oder das wertvollste Objekt, das wir jemals gebaut haben als Menschen. Und die hat auch schon so diesen Titel als Weltwunder verdient. Also so wie wir jetzt irgendwie die Pyramiden und andere Dinge haben. Für mich ist die Raumstation eigentlich so ein modernes Äquivalent dazu. Und ich finde es furchtbar schade, dass die Pläne ja jetzt sind, die dann zu deorbiten, also die eben abstürzen zu lassen. Und dann verglüht sie teilweise und stürzt dann ins Meer. Ich fände es total cool, wenn wir die mit ein paar Raketenboostern in eine höhere Umlaufbahn bringen, wo sie dann irgendwie so 40.000 Jahre lang einfach um die Erde kreisen kann und wir ein Museum im All damit bauen. Das ist, was ich angemessen fände für die ISS.
Fände ich ehrlich gesagt auch angemessen. Weil die ja schon so
viel Geschichte einfach hat, ja.
Und dann auf jeden Fall Klassenfahrt von Ready for Liftoff zur Museums-ISS. Wie schön wäre es, ach Mann.
Ja, einmal Zwischenstopp machen auf dem Weg zum Lunar Gateway.
Und falls ihr auch eine Klassenfahrt zu uns machen wollt, vielleicht noch nicht zur ISS, aber uns mal irgendwie live sehen wollt, wir machen eine Live-Folge und zwar am 1. November beim Silbersalz-Festival in Halle an der Saale. Kommt super gerne vorbei, der Eintritt ist frei und man kann über die Website des Festivals ein kostenloses Ticket sichern, also um auf jeden Fall reinzukommen. Da spreche ich dann nämlich mit David und auch noch mit Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio und Christian Offenberg, der ist freier Journalist, darüber, ob und wie wir in der Berichterstattung mit den neuen Herausforderungen in der Raumfahrt umgehen können, ob wir zu schwärmerisch berichten und wie wir das in Zukunft angehen wollen.
Oder nicht schwärmerisch genug. Ich bin sehr gespannt auf eure Folge. Und bis dahin ist natürlich das Beste, was man machen kann, ist Ready for Liftoff live zu sehen beim Silbersalz-Festival. Das Zweitbeste, was man machen kann, ist uns eine Bewertung dazulassen oder einen Kommentar auf Spotify. Wie ihr wisst, freuen wir uns auch immer über Themenvorschläge. Die könnt ihr uns auch immer schicken, auch per E-Mail an liftoff@ard.de. Und ja, natürlich freuen wir uns auch einfach wie immer über ganz normale Bewertungen im Podcast-Catcher eures Vertrauens oder wenn ihr im Bekanntenkreis ein bisschen Leute mit Raumfahrt-Content versorgen wollt, dann dürft ihr auch immer einfach einen Link teilen, zum Beispiel auch zur Audiothek. Bis bald.